Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment & Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host, Kevin Hackel. Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Riverty, side by side with every payment. Riverty ist das Fintech von Bertelsmann. Familiengeführt, innovativ und immer nah am Menschen. Mit über 4000 Expertinnen weltweit und über 80 Millionen Transaktionen monatlich gestalten sie Finanzen neu. Ob flexible Kauf-auf-Rechnungslösung, nutzerzentriertes Forderungsmanagement oder smartes Accounting, Riverty schafft finanzielle Freiheit für jeden. Finde jetzt die passende Finanzlösung für dich auf riverty.com. Riverty, your payment companion.
Riverty. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingsfinanzpodcasts Payment und Banking. Mein Name ist Kevin und wir haben uns, wie ich finde, heute wieder ein total spannendes Thema vorgenommen. Wir reden mal wieder über das liebe Thema Geld und zwar aus einer ganz spannenden Perspektive. Ich habe heute Tom, Partner von Speedinvest, heute bei mir zu Gast. Hi Tom, schön, dass du da bist.
Hallo Kevin, freut mich, dass wir es endlich schaffen und ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne und ich bin jetzt gleich schon gespannt, so ein bisschen auf unseren Deep Dive, auch so ein bisschen die horizontalen Linien anzugucken. Und was machen wir heute? Wir schauen, und das habt ihr jetzt wahrscheinlich bei der Anmoderation schon gedacht, bisschen auf das Funding-Umfeld generell, aber natürlich so ein bisschen auch, was gerade im Fintech-Bereich abgeht. Wir werden auch ein, zwei Unternehmen, unter anderem, die glaube ich auch bei euch im Portfolio sind, Tom, so ein bisschen auch als Guinea Pigs hernehmen, wie sich so manche Entwicklungen einfach gegeben haben. Aber bevor wir jetzt wirklich reinstarten, Tom, erzähl doch mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und vielleicht irgendwie so ein, zwei Punkte für die wenigen, die es nicht kennen, was Speedinvest so den ganzen Tag treibt.
Ja, super gerne. Speedinvest ist ein Venture Capital Fund, stark wachsend. Fühlt sich fast noch wie so ein Startup an, weil wir unsere Fundgröße wirklich jede Generation verdoppeln. Wir sind in ganz Europa präsent, oder ganz EMEA eigentlich, Europe, Middle East, Africa. Mit 6 Offices, London, Paris, Berlin etc. Und was uns ausmacht, dass wir 6 hochspezialisierte Teams haben, die sich auf ein Vertical spezialisieren. Das sind Fintech, in dem Team sitze ich, das ist Health, Tech Bio, Deep Tech, Climate Industry, SaaS und Infra, Marketplace und Consumer. Und wir führen Runden immer in der Seed Stage an und im Growth Stage Bereich nicht unbedingt. Und wir sind super aktiv mit 30 bis 40 neuen Portfolio-Companies jedes Jahr. Ich selber, ganz kurz zu mir, bin 2019 zu Speedinvest gekommen, um den Bereich für Großinvestments aufzubauen und zu leiten. Das heißt, alles, was Series B oder später phasig ist. Ich war davor bei Morgan Stanley und habe dort Investment Banking, Fintech und Financial Institutions abgedeckt. Und ja, war für kurze Zeit auch mal Gründer eines Banking-Startups in Berlin. Aber die meiste Zeit Investment Banking und lebe seit 2012 in London und versuche deswegen so wenig wie möglich Denglisch zu sprechen, aber ich werde es wohl nicht ganz vermeiden können.
Das ist gar kein Problem. Ich glaube, das ist eine Krankheit unter Anführungszeichen, die wir uns teilen. Mir passiert das auch sehr oft. Von daher wunderbar, dass du da bist, dass du dir heute Zeit nimmst und ich glaube, es gibt ja kaum jemanden Besseren. Du kennst die Investmentbanking-Seite, du kennst die Startup-Seite selber, du bist jetzt in VC tätig. Gerade auch finde ich total spannend für die größeren Runden auch, die wir manchmal so ein bisschen in Europa auch vergessen. Dazu sprechen wir gleich. Bevor wir tiefer reingehen, lass uns mal wirklich ganz oben sozusagen im Funnel anfangen, wenn man das so sagen kann. Wie schätzt du gerade die aktuelle Funding, wie schätzt du das aktuelle Funding-Umfeld gerade so ein bisschen ein? Also vielleicht, wenn ich kurz es von meiner Seite versuchen kann, so in ein, zwei Sätzen einzuordnen. Ich hatte das Gefühl, wir hatten irgendwie so Goldgräberstimmung im Fintech-Bereich, gerade so irgendwie 2017 bis Corona. Dann wurde es irgendwie sehr eng, dann haben es auch einige nicht geschafft vielleicht, dann war kurz flaut und jetzt passiert aber wieder ein bisschen was. Aber du bist deutlich näher dran und kannst, glaube ich, meine Basic-Einordnung, die da sicher nicht ausreichend zutrifft, nochmal ein bisschen tiefer legen. Wie schätzt du es gerade ein?
Ja, es hat sich natürlich komplette Achterbahnfahrt von 2017 bis heute natürlich, ich meine, das ist die Periode des kostenlose Free Money sozusagen, haben wir hinter uns. Und Fintech war wirklich so das Posterchild, wenn es darum ging, Funding zu erhalten, bis 2021, 2022. Bei uns im Portfolio war, es war eine crazy Zeit. Ich habe wirklich jede Woche, jeden Monat gab es eine riesen Upround. Irgendein US-Fund hat bei uns investiert in unsere Fintech-Companies. Das war schon sehr verrückt. Und das hat sich doch jetzt komplett gedreht. Und es hat natürlich ein bisschen einige Zeit auch gedauert, bis sich das so gedreht hat, weil die Funds natürlich immer für 3 Jahre Geld bekommen. Und die haben immer 3-4 Jahre Investmentperiode. Und danach raisen sie einen neuen Fund. Und sozusagen haben sie immer, das ist halt die, immer so ein bisschen verzögert sozusagen, das Marktenvironment. Und was wir jetzt eigentlich gesehen haben, auch auf der Venture-Capital-Seite, spannend, weil da immer selten drüber gesprochen wird, weil für viele Funds war es nicht möglich, einen neuen Fund zu raisen oder vielleicht einen kleineren. Und man liest es nie in der Presse, wenn Funds in die Bankrott gehen, weil die gehen nicht bankrott, werden sozusagen Zombie-Funds, weil die machen dann keine neuen Investments mehr, sondern kümmern sich nur noch um das existierende Portfolio. Und das hat sich einfach, das letzten 2-3 Jahre ist es in den, hat sich das einfach dargestellt. Und wir sehen eine Fokussierung, eine Konsolidierung auf dem VC-Space, viel weniger Funds, dass wir noch LPs, also die Investoren, die in Funds investieren, konzentrieren sich auf viel weniger etabliertere Funds. Die Funds werden immer größer und die kleinen gibt es nicht mehr. Und die und was hat das für Startups dann zu tun? Wenn es weniger Funds gibt, gibt es also auch kleinere und weniger Runden, abgesehen natürlich von AI. Und das hat im Wesentlichen Fintech betroffen, weil die vorher extrem verwöhnt waren, wenn es um Funding geht in den 2021er, 2022er.
Total spannend und ich finde super, Tom, dass du den Punkt anbringst, weil man liest ja auch wirklich, wie du sagst, in der Presse gerade eigentlich immer unter Anführungszeichen aus VC-Perspektive, von der Ausgabeperspektive im Sinne von, warum wird zu wenig investiert, aber ihr müsst ja sozusagen auf der anderen Seite auch das Geld irgendwie ranschaffen und ich glaube, das ist in der Gesamtbetrachtung total wichtig. Dennoch vielleicht eine Nachfrage noch in dem Bereich. Ich glaube, wenn ein Keyword die letzten Jahre immer wieder durch die Presse gejagt wurde, dann ist es das Thema Dry Powder. Also so im Sinne von, die Funds sitzen eigentlich auf dem Geld, aber wollen es gerade nicht ausgeben. Kannst du dem auch was abgewinnen oder würdest du sagen, das ist ein bisschen verkürzt dargestellt oder wie siehst du das?
Ja, die Funds haben ja nur eine gewisse Zeit, normalerweise 3 bis 4 Jahre Zeit, um das Geld zu investieren. Danach können sie es nicht mehr investieren, müssen es zurückgeben. Das heißt, das Dry Powder ist quasi über die letzten Jahre aufgebraucht worden. Und ich sehe auch immer die großen Statistiken, aber die eigentlich, würde ich sagen, betreffen die eher Private Equity. Also es ist nicht, dass im Venture Capital das Geld oder die Funds unglaubliche Rücklagen haben, die sie dann irgendwann benutzen können. Das Geld muss ausgegeben werden und wenn nicht, dann und das haben sie ausgegeben und jetzt haben die Funds weniger Dry Powder. Das ist die Realität. Verstehe nicht, die Statistiken sind immer ein bisschen zeitverzögert, würde ich sagen.
Spannender Punkt zur Einordnung. Vielleicht, wenn wir jetzt noch einmal auf die, du hast gerade angesprochen, auf die LP-Seite schauen. Eine zweite Sache, die ich viel aus dem Umfeld, wenn ich mit Foundern spreche, wenn ich auch in unser eigenes Startup schaue, was den Anspruch an Gründungen anbelangt. Eine Sache, die mir auch da immer wieder über den Weg kommt, ist das Thema Warten auf Exits ein Stück weit. Also sozusagen, dass man auch sagt, okay, das Investment auf der einen Seite ist toll und dann gibt es lange Lock-up-Periods, we get it. Aber sozusagen, dass hinten dann sozusagen das Geld auch wieder rausfällt. Wie hat sich da vielleicht die Diskussionslage bei euch oder vielleicht auch sozusagen der Markt generell ein bisschen bewegt?
Super aktuell das Thema Exits und Liquidität. Und ist auch ein großes Thema bei uns, weil natürlich die LPs darauf schauen, dass sie das Geld zurückbekommen und dann, wenn sie es zurückbekommen, in den nächsten Fund investieren. Und wenn sie kein Geld zurückbekommen, dann sind sie auch sehr zögerlich, neues Geld, net new money sozusagen, in Venture Capital zu stecken. Und daher ist ja Exits super entscheidend, eigentlich für alle Beteiligten, nicht nur für die VCs, aber auch für Angel-Investoren, die dann wieder neue Pre-Seed-Unternehmen investieren, aber auch für neue Gründungen, weil normalerweise die Gründer, die ausscheiden oder alle Mitarbeiter nach Exit sozusagen langsam ausscheiden und auch wieder was Neues gründen. Deswegen dieses Exit sind ganz wichtig für dieses Flywheel sozusagen. Und bei Exits muss man vielleicht noch sagen, es kommt ja natürlich im Venture Capital immer nur auf die ganz großen Exits. Das sind die, die überhaupt die Returns treiben. Wenn ein Venture Capital Fund dann 30 Investments in seinem Portfolio hat, in einer Generation oder mehr, dann werden normalerweise nur 1, 2, 3 Unternehmen treiben 80-90% der Returns, und diese großen Exits, auf die kommt es an, auf die anderen sozusagen sind deutlich weniger relevant, aber und diese Exits sind normale großen Exits sind normalerweise entweder IPOs oder vielleicht seltenerweise Exits an Big Tech. Und die haben natürlich jetzt die letzten Jahre nicht gesehen. Und deswegen schaut natürlich jeder jetzt gerade auf eToro oder Klarna, die gerade dabei sind, in den nächsten Wochen wahrscheinlich in den USA an der Börse zu notieren.
Mega spannend. Ich glaube, das Stichwort IPO-Readiness, gerade so vielleicht auf ein, zwei deutsche Fintech-Unicorns, schauen wir uns nachher vielleicht auch noch ein bisschen an. Ihr habt da ja selber auch entsprechende Titel im Portfolio, bin ich schon sehr gespannt. Wenn wir sozusagen den Eingangsblock noch kurz abrunden, Funding-Umfeld zu der Entwicklung haben wir gerade gut beschrieben. Vielleicht nochmal so ein bisschen dann aus der Brille von Startups gedacht. Also es gibt ja unterschiedliche Kategorien von Risk Money, also sozusagen Risikokapital. Gibt es VCs wie euch, dann gibt es Corporate VCs, du hast gerade auch schon PEs ins Spiel gebracht. Kann man da irgendwie sagen, du bist ja auch viel unterwegs, sei es regional, aber auch generell, dass man da vielleicht eine gewisse Verschiebung sieht? Ich habe neulich auch im Bekanntenkreis, sorry, lange Frage gelesen, dass jetzt auch so Family Offices oder Single Family Office sozusagen stärker in das Game einsteigen. Wie hast du da vielleicht noch meine Entwicklung gesehen oder nimmst du die gerade wahr?
Ja, also man hat gesehen eigentlich, dass in den Jahren 2021, 2022, 2020, als die Funding-Volumen riesig waren, dann sind sozusagen auch sogenannte Tourist-Investors, wie die häufig genannt werden, in die Venture-Capital-Asset-Klasse eingestiegen. Das heißt, Hedge-Funds, bisschen Private Equity, aber auch Family Offices. Und die sieht man eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Also sehe ich jetzt in den Deals gar nicht mehr Hedge-Funds, sehe ich gar nicht mehr, dass die investieren. Man sieht da, Hedge-Funds sind ja auch, also Tiger Global ist vielleicht noch einer der wenigen, der einen kleineren Fund hat. Aber die haben sich halt, die sind halt, sind eingestiegen in die erste Klasse, auf dem Peak sozusagen, haben sich dann die Finger verbrannt, bei viel zu hohen Bewertungen, sind eingestiegen und haben jetzt nur Verluste gemacht, und die haben natürlich den Appetit verloren, weiter in diese Anlageklasse zu investieren. So sehe ich das eigentlich auch bei den meisten Family Office, die sich größtenteils zurückgezogen haben, aber auch Corporate VCs, die weniger aktiv geworden sind. Viele CVCs sind auch, machen mal den Markt sozusagen auch verlassen. Das hat sich schon deutlich verschoben. Jeder ist wieder in seine eigene Asset-Klasse sozusagen zurückgekehrt, würde ich sagen. Venture ist ja auch eine hochkomplexe Asset-Klasse. Da man halt sich immer, es geht ja hier um die ganz wenigen Companies, die Returns generieren. Und die muss man halt finden, und davon braucht man ein großes Portfolio. Und man muss über Jahrzehnte jedes Jahr investieren, um sicher zu sein, dass man in einem dabei ist. Wenn man dann nur in einem Jahr auf hohen Bewertungen mal investiert, dann verbrennt man sich halt die Finger. Und dann, deswegen sind die Investoren, diese Kategorien, die ich gerade genannt habe, leider größtenteils verschwunden.
So ist total spannend. Ich aus meinem Mikrokosmos, also wir bei Now haben, ja, sage ich mal, ein besonderes Geschäftsmodell. Wir demokratisieren ja gerade quasi Asset-Klassen wie Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, also was man tatsächlich auch viel aus dem Family Office-Bereich kennt. Deswegen haben wir auch ganz starke Investoren aus dem Bereich, aber ich glaube, das ist dann thematisch näher geschuldet und sicher nicht unbedingt die Regel, die da uns widerspiegelt. Deswegen super spannend, dass du das für uns einordnest. Könntest du vielleicht auf Startups runtergebrochen sagen, also es gibt ja dann sozusagen unterschiedliche Adressen. Sollte man, wenn ich jetzt selber Startup-Founder bin, ich suche gerade nach Risikokapital, sollte man da auch ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen, findest du als Gründer, wo sitzen passend zu meinem Geschäftsmodell die richtigen Ansprechpartner oder sollte man dann einfach agnostisch in die Breite feuern und schauen sozusagen, wo am Ende jemand den Geldsack vor die Tür stellt? Wie siehst du das?
Genau, erstmal muss ich natürlich als Gründer davon mir Gedanken machen, was ist eigentlich genau der richtige Geldgeber, was ist die richtige Kategorie. Ich hatte auch mal, wie ich kurz erwähnt habe, am Anfang mal gegründet für eine kurze Zeit und dann auch gleich an Venture Capital und es war so eine Art Banken, wir wollten eine Bank gründen und ich hatte auch an Venture Capital damals gedacht, aber erst viel zu spät realisiert, dass es eigentlich gar kein Venture Case ist, dass in sowas Venture Capital Investoren gar nicht investieren würden. Deswegen, es kommt wirklich darauf an, was für ein Geschäftsmodell verfolge ich eigentlich. Ist es ein Geschäftsmodell, wo sich wirklich ein Multimilliarden-Outcome realisieren lässt, dann kann es was für VCs sein. Ist es aber vielleicht eher etwas, wo ich glaube, die Investoren können vielleicht ein 3x generieren, dann würde ich vielleicht Family Offices ansprechen oder wenn ich natürlich sehe, das Geschäftsmodell ist profitabel von dem ersten Tag an, dann würde ich das vielleicht bootstrappen. Also es kommt wirklich auf das Geschäftsmodell an und Venture Capital ist sicherlich nicht für jedermann und für jedes Geschäftsmodell, sondern it's not one size fits all, es ist quasi ganz im Gegenteil.
Das ist ein spannender Punkt. Bootstrapping hatte ich mir eigentlich für später aufgehoben, weil es passt gerade richtig gut. Ist das was jetzt auf deine Rolle, wenn du dir mit deinem Team Targets ansiehst, was zumindest in der Anfangsphase wichtiger wird? Also mein Gefühl ist, wenn du jetzt nicht irgendwie schon Track Record als Serial Founder hast, wo du wirklich vielleicht mit einer Idee und vielleicht irgendwie ersten Target-Clients, glaube ich, Leute überzeugen kannst, okay, das könnte was werden, musst du, glaube ich, heute schon deutlich fortgeschrittener sein, um überhaupt für VCs ein interessantes Target zu sein. Wie ist da deine Erwartungshaltung, wie man bootstrappen sollte, wie stark der Product-Market-Fit eigentlich schon sein müsste, bevor man eigentlich überhaupt das Gespräch mit euch erst suchen sollte?
Ich muss eigentlich sagen, dass in der frühesten Stufe eines Startups kann man sich mittlerweile Geld holen. Ich weiß, bei Speedinvest, die Kollegen aus dem Seed-Team, die investieren bei Pre-Seed, Seed, so früh, wie es eigentlich möglich ist. Natürlich ist es immer deutlich einfacher, wenn man schon Gründererfahrung hat, einen tollen Track-Record, besonders dann eine Kapitalrunde zu raisen, wenn man eigentlich noch sonst wenig Traktion hat. Wenn ich vielleicht noch keinen Seriengründer bin, dann muss ich wahrscheinlich mehr Traktion zeigen und muss ich einfach zeigen, dass ich schon etwas weiter bin sozusagen. Aber ich muss sagen, besonders in Europa ist eigentlich kein Problem, ist vielleicht ein bisschen flapsig formuliert, aber ist auf jeden Fall viel Geld da für frühphasige Unternehmen. Ich finde, das Gap, was es in Europa gibt, ist eher für späterphasige Unternehmen. Also at Growth Stage, da gibt es weniger europäische Funds, die Geld haben, so große Runden zu machen. Aber für frühphasig sind die Kapitaltöpfe da, aus meiner Sicht.
Würde ich dir definitiv zustimmen. Also das ist ja ein Thema, das wir immer ganz stark hören. Europa muss irgendwie stärker werden, auch sozusagen an Later Stage Finanzierungen zu partizipieren. Ich glaube, ganz grundsätzlich aus eigenem ökonomischen Interesse. Wir nehmen ja auch wahr, ich meine, manchmal habe ich das Gefühl, es wird auf gewisse Probleme Geld geworfen für eine schöne Überschrift und ob es dann wirklich ankommt am Markt, weiß ich nicht. Aber lass uns vielleicht wirklich mal einen kurzen politischen Exkurs wagen. Die EU-Kommission hat es ja auch wieder in Aussicht gestellt, mehr Geld für Wachstumspotenzial. Gefühlt im deutschen Wahlkampf das Thema Startups gar nicht stattgefunden. Wie wichtig schätzt du in dem Kontext die Rolle des Staats oder vom Public Money ein und wie vielleicht im Interplay mit Private Money, haben wir da noch Aufgaben, die gelöst gehören? Oder siehst du da eine ganz klare Verteilung, wirklich persönlich an dich gerichtet, wie du das empfindest und worauf wir vielleicht setzen sollten?
Ja, nee, absolut valide und gute Frage. Gegenfrage stellen, warum ist wahrscheinlich die USA wahrscheinlich der beste Ort, um ein Startup zu gründen? Und wenn ich das selber beantworte, ist, weil dort einfach Kapital in Massen existiert für jede Stage eines Startups. Und selbst für die waghalsigsten Ideen kann man dort sehr, sehr große Seed-Runden raisen oder spätphasig Pre-IPO. Es ist unglaublich viel Liquidität im Markt. Und ja, das hat eigentlich in den USA wirklich, die sind ja schon seit den 1970er Jahren, würde ich sagen, viel, viel professionalisierter. Und das ist eigentlich auch eins der Trigger-Points war eigentlich, dass sie, dass Pensionskassen in den 1970er Jahren denen erlaubt wurde, in Venture Capital zu investieren. Und das hat einen unglaublichen Boost gegeben. Viel mehr Kapital verfügbar, viel mehr Startups wurden gegründet. Und das ist eine Sache, über die wir jetzt gerade in Europa nachdenken. Also 40, 50 Jahre später sozusagen. Das heißt, und dieses Gap, die ist halt doch existiert, weil wir da, weil es halt noch nicht implementiert haben mit den Pensionskassen, das muss der Staat sozusagen jetzt überbrücken. Und deswegen sehen wir auch, dass der größte LP in Europa immer noch der European Investment Fund ist. Also eine staatliche, öffentliche Stelle. Ich muss sagen, ja, leider ist es notwendig, dass die öffentliche Hand da noch supportet sozusagen. Aber Startups und Innovation ist halt auch so unglaublich essentiell für wirtschaftliches Wachstum, ne? Für Arbeitsplatzschaffung, technologische Entwicklung. Deswegen ist das natürlich Geld, da denke ich auch mal, sehr gut investiertes Geld.
Absolut. Und ich habe auch das Gefühl, also ich habe ja auch lange in meiner Vergangenheit Lobbying betrieben. Und wenn ich das so ein bisschen in der Retrospektive betrachte, am Anfang war es irgendwie das schöne PR-Foto im Bällebad im Kreuzberger Office und man gibt sich irgendwie ein bisschen hip und cool als Politiker. Und ich glaube, man hat, also wirklich überspitzt ausgedrückt, aber ich glaube, man hat die Notwendigkeit zumindest besser verstanden. Ich glaube, richtig gut auf die Straße gebracht hat man es vielleicht nicht. Aber lass uns nochmal ganz kurz am Thema USA oder sozusagen Kapital außerhalb von Europa eingehen. Also das sehen wir ja auch, wenn wir uns in der Vergangenheit gerade die richtig großen Runden angesehen haben, dann kommt klassischerweise das Geld oder zumindest diejenigen, die die Runden dann anführen, beispielsweise aus den USA oder beispielsweise auch aus Asien. Aus Startup-Sicht, aber korrigiere mich, wenn du es anders siehst, ich glaube, man ist ja recht agnostisch, von welcher IBAN das Geld dann am Ende des Tages überwiesen wird. Aber wie schätzt du das für die VC-Branche generell ein? Ist es realistisch, dass wir da ein Stepping-up hinbekommen aus europäischer Sicht? Ich meine, wenn man sich jetzt den politischen Diskurs anschaut, sind wir jetzt weit weg vom Thema Fintech. Aber ich sage mal, das Souveränitätsprinzip wird immer wichtiger. Siehst du da etwas, wo wir echt auch mit einer Red Flag oder mit einer Orange Flag genauer hinschauen müssten dieser Tage, wenn es um Startup-Finanzierung auch geht?
Ja, die Sache ist halt die, US-Funds nehmen uns natürlich sozusagen auf die Returns dann mit in die USA und mit den Returns auch vielleicht auch gewisse Learnings. Das heißt, die nehmen uns sozusagen die Butter vom Brot sozusagen und deswegen, aber es gibt ja da einige Initiativen, um große Growth-Funds in Europa oder die in Europa aus Europa kommen zu funden. Es gibt den politischen Willen und insbesondere in Frankreich. Ich glaube, wir sind auf dem guten Weg und man muss auch sagen, ich habe vorher angesprochen, in den USA hat es irgendwie 40 Jahre, 50 Jahre gedauert, um diese Asset-Klasse und auch diese Funds zu professionalisieren und aufzubauen. Und bei uns ist es keiner, ich würde sagen, erst seit den 2010er Jahren in Europa, dass diese Funds sich eigentlich wirklich professionalisieren. Deswegen, ich glaube, es wird einfach länger dauern. Es müssen nur sicher gehen, dass es nicht weitere 40 Jahre dauert. Und ja, deswegen bin ich, sagen wir, immer guter Dinge und positiv gestimmt. Aber es ist super wichtig.
Finde ich gut, uns vielleicht sinnbildlich abzuschließen. Es wäre schön, wenn wir auch stärker dann von dem Wachstum, wie du sagst, das Kapital wird mitgenommen, profitieren und dann nicht nur die Rentner, die ihren Lebensabend in Florida genießen, wo das ja wirklich gang und gäbe ist, dass man daran partizipiert oder an Infrastrukturfonds. Von daher mega, mega wichtig. Lass uns vielleicht, also jetzt haben wir, glaube ich, einen schönen Abriss gemacht. Ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen, dass uns nichts unten runterfällt, aber wie gerade die Funding-Lage ist, wie sich unterschiedliche Player in dem Bereich positioniert haben, was vielleicht auch an Funding jetzt auch gerade im geopolitischen Vergleich zu erwarten ist. Lass uns jetzt wirklich mal so ein bisschen, wenn du Lust hast, auf Fintech und den Fintech-Space generell schauen. Man kann ja, glaube ich, gerade auch wenn man in die Vergangenheit zurückblickt, so ein paar Trendlinien festmachen, angefangen von vielleicht PSD2 Open Banking, was so bedingt funktioniert hat, dann oder dann vielleicht stärker im Payment-Bereich funktioniert hat, anders als man es erwartet hat. Ich glaube, Infrastruktur sind wir gerade aus deutscher Perspektive oder auch als Berliner Bubble-Perspektive recht stark. Was sind so 2, 3 Trendlinien aus der Vergangenheit oder die du auch jetzt siehst, wo wir uns dann vielleicht 1, 2 aufgreifen, um das ein bisschen exemplarischer, tiefer zu legen?
Du hast es gerade erwähnt, also ein Muster, das ich absolut sehe und das auch im Growth Stage CBSB, CBC, ist in Berlin wirklich diese Financial Infrastructure Place. Deswegen, ob es ein Client ist, das Credit Card Infrastructure bereitstellt für Fintechs und Banken, ist es ein Abwest, das Trading Infrastructure für Fintechs und Banken herstellt. Oder ein Gix, würde ich auch mal ein bisschen exotischer, das Telco-Infrastructure für Neobanken zur Verfügung stellt. Das ist wirklich für mich so gerade so ein Muster. Ich weiß nicht, warum die alle aus Berlin kommen, aber alle super erfolgreich. Und das ist ein spannendes Thema, wo ich glaube jetzt, ja, wo wir selber auch investieren. Und ja, eins der spannendsten sicherlich.
Woran denkst du, liegt das? Also wenn man sich, sage ich mal, so die ersten großen oder heute noch großen Fintechs ansieht, ich nehme jetzt mal exemplarisch N26, die irgendwie begonnen haben, Banking zu digitalisieren und da ja auch einen krassen Move in den ganzen Markt erzeugt haben. Also es gibt ja heutzutage, über die gesamten Bankinfrastrukturen hinweg sind die Banking-Apps besser geworden. Ganz klares Retail-Business, wo machst du vielleicht so eine Trendumkehr fest oder ist es eine Trendumkehr und woran liegt es vielleicht auch aus Investorensicht, dass man stark auf diese Infrastrukturthemen abwest, Retail-Investing hast du angesprochen, total spannend. Warum setzt man gerade da drauf?
Ja, natürlich jetzt alles, was natürlich mit Akquirierung von Kunden zu tun hat, ist natürlich immer recht und von Privatkunden ist man relativ kostenintensiv. Und dann ist natürlich erste, okay, wenn man so in solche Infrastruktur-Player investiert, die akquirieren sozusagen die Endkunden gratis durch ihre Partner und dann gibt es da einen Umsatz-Split. Und das ist natürlich hochinteressant und deswegen kann man davon ausgehen, dass diese Infrastrukturspieler deutlich kapitaleffizienter unterwegs sind. Und das ist natürlich jetzt insbesondere in einem Markt, wo weniger Kapital zur Verfügung steht, äußerst interessant. Und du hast es gesagt, die Wave von Fintechs, die selber Kunden akquiriert hat, ja, das hat ist ja über die letzten 5 bis 10 Jahre schon geschehen und ist weniger Appetit sozusagen von Fintechs, auch neu in die Konkurrenz einzusteigen. Deswegen ist da so der Infrastruktur, der B2B2C-Gedanke oder White-Label-Gedanke natürlich der nächstliegende.
Absolut interessant und würde die Einschätzung zu 100% teilen und davon habt ihr auch wirklich einige spannende bei euch im Portfolio, wo ihr durchaus auch schon länger investiert seid, können wir uns auch gerne noch angucken. Jetzt vielleicht mein Aber, wenn ich mir aber trotzdem sozusagen die Rankings nach Bewertung angucke, also sozusagen die großen Unicorns, die wir im Dachraum haben, dann kommen mir natürlich Player in den Sinn wie N26 hatten wir gerade, Bitpanda, Trade Republic, also so im Retail-Investing-Bereich, im Krypto-Bereich, Retail-Banking, Raisin total stark, die ja gefühlt beides machen und jetzt natürlich auch, glaube ich, durch das Zinsumfeld profitieren und wir alle auch schon sehr gespannt sind, was da in Richtung IPO-Readiness stattfindet. Ist es für dich dann eine Fortführung, dass die vielleicht ein Ticken früher dran war, also wenn man es jetzt vergleicht, dass sie jetzt einfach weiter sind oder wie erklärst du dir die Tendenz quasi?
Absolut. Das sind eine Generation sozusagen das Späte. Du hast jetzt gerade alle Companies angesprochen, die wahrscheinlich im Pre-IPO-Stage sind und die über diesen 1, 2, 3 Jahre an die Börse gehen werden. Das sind ja alles wirklich schon ausgewachsene Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern. Absolut. Und du hast von Bitpanda gesprochen, wo ich natürlich selber sehr, sehr intensiv dabei bin. Ich meine, die Company gibt es schon seit 2013, glaube ich. Ne? Das ist schon, sie sind nur deutlich älter als jetzt diese Infrastrukturplayer, die über die letzten, sagen wir, 4 Jahre gegründet wurden.
Ja, total interessant. Weißt du noch, wann ihr damals eingestiegen seid bei Bitpanda?
Ja, na klar. Ja, nee, für mich, es war mein erstes Investment, glaube ich, Bitpanda bei Speedinvest und unser erstes Growth Investment, weil als wir investiert haben, waren die schon bei, das war 2019, da waren die ungefähr bei 20 Millionen Euro Umsatz, also schon eine ordentliche Company. Und ja, wir hatten es leider oder die Kollegen leider in der Seed Stage verpasst, muss man auch sagen. Das Bitpanda ja ist ein super spannendes Unternehmen, weil die ist auch komplett ungewöhnlicher Werdegang. Die haben ja nie Geld aufgenommen, vielleicht auch nicht, weil sie es konnten, weil es nicht einfach war und haben gebootstrapped, bis wir dann eingestiegen sind. Ich habe Eric und Paul, die Co-Gründer und CEOs in 2019 kennengelernt und die haben mir die ganze Zeit von Sicherheit, Compliance und Regulierung gesprochen. Was war komplett ungewöhnlich für irgendwelche Krypto-Gründer, weil die meisten Krypto-Gründer oder Krypto-Player wollten sich eigentlich eher mit den Aufsichtsbehörden anlegen, als mit ihnen zu kooperieren. Und ja, so haben wir dann, das hat uns einfach dann überzeugt, in 2019 dort zu investieren. Und ja, fast forward sind wir deutlich gewachsen, jetzt mit mehreren 100 Millionen Euro Revenue, hochprofitabel. Und ich bin natürlich stolz, da noch an Bord zu sein als Chairman. Aber vielleicht, wenn ich hier nochmal anknüpfen kann, was ich eigentlich bei Bitpanda finde ich so ein gutes Beispiel. VCs reden immer über Pattern Recognition, Mustererkennung bei Investments und Bitpanda war wirklich so komplett atypisch und man kann sich eigentlich nie auf Mustererkennung verlassen, sondern ich meine, die besten Investments sind immer die gegen den Strom, Die Gründer von Bitpanda, die scherzen immer, sie waren ein Schweinebauer, ein Pokerspieler, ein Schiffsmechaniker, haben sich zusammengetan, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber hatten auch komplett unkonventionelle Backgrounds sozusagen und ich bin froh, dass wir trotzdem damals investiert haben.
Sehr, sehr spannend und an der Stelle vielleicht auch Grüße an Eric und Lukas und Co., falls sie zuhören sollten. Das bringt mich aber zu einem spannenden Punkt. Jetzt sagst du vielleicht atypisches Investment. IPO-Readiness lasse ich, glaube ich, bei Bitpanda auch einfach mal so stehen. Ich glaube, mehr kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, außer du möchtest natürlich gerne. Aber was ich dann schon spannend finde, ist, wir wollten auch so ein bisschen auf Trendlinien schauen. Bitpanda war ja sozusagen dann bei der Gründung deutlich vor der Kurve und gefühlt ging ja auch irgendwann mal so ein bisschen der Gag durch die Community auf allen Pitch-Tags, wo früher irgendwie Krypto/DeFi/Blockchain stand, hat man dann ganz schnell irgendwie das wegradiert und dann AI drüber geschrieben. Wie wichtig ist, würdest du sagen, aus deiner Erfahrung als Gründer auch so ein bisschen Pioniergeist zu haben und vor der Kurve zu sein, vielleicht versus eigentlich schnell den Trend erkennen und dann drauf zu springen. Also diesen First-Mover-Advantage, und jetzt könnte man natürlich Bitpanda global betrachten, ob das ein First-Mover-Advantage überhaupt war oder ob man schon auf was draufgesprungen ist. Wie beurteilst du das?
Bei Bitpanda muss ich sagen, war kein First-Mover-Advantage. Die haben halt was anders gemacht. Da gab es Dutzende oder Hunderte Crypto-Exchanges und Brokerages, die haben aber eine andere Strategie gehabt. Und hier ging es darum, wirklich, ja, und deswegen habe ich schon, wie wir gerade erwähnt, Bitpanda wollte halt anders sein, indem sie compliant und mit den Aufsichtsbehörden zusammentun. Also das heißt, auf der einen Seite muss man sich schon den Zeitgeist treffen, auf der anderen Seite muss man als Gründer natürlich auch irgendwas anders machen, um sich zu differenzieren. Das ist eine schwierige Frage, absolut, weil unendlich muss dann den Fund finden, der auch, den man von seiner Idee überzeugen kann. Muss leider sagen, natürlich, dass die meisten Investments eher schon so stromlinienförmig sind oder zu sagen, dass sich, wenn ein Unternehmen oder ein Startup eine Runde raised, dann ist entweder so, dass es ganz viele Termsheets erhält oder keins. Es ist selten der Fall, dass jetzt nur sich einer sozusagen einer auf das Unternehmen einlässt. Und davon brauchen natürlich mehr VCs, die auch, oder es ist halt unglaublich unabdingbar, dass man Investoren hat, die risikofreudig sind und die nicht nur sozusagen eine Mustererkennung haben und immer das Gleiche investieren, immer in die gleiche Art von Gründern, in die gleiche Art von Business-Modellen etc.
Interessante Einschätzung. Eine Frage direkt sozusagen, glaube ich, für die Gründerinnen zu Hause nachgeworfen. Siehst du, also wir haben das auch gemacht, wir haben zum Beispiel ganz früh, bevor wir live gingen, mal den Kontakt mit der BaFin gesucht. Macht, glaube ich, total Sinn, auch wenn wir heute nicht direkt reguliert sind, aber einfach mal ein Geschäftsmodell vorzustellen. Siehst du grundsätzlich über die Jahre hinweg, dass wir eine andere Maturität im Markt haben, im Sinne von wie professionalisiert, wie compliant, Fintech sind, zeitgleich haben wir auch gerade im Bereich Geldwäsche immer wieder Auflagen. Wie hast du da vielleicht eine Veränderung wahrgenommen von, du meintest vorhin, man wollte sich vielleicht am Anfang eher auch mal mit den Leuten überspitzt ausgedrückt anlegen. Wie siehst du da den Zeitgeist oder den Wandel in den letzten Jahren?
Ich meine, es ist natürlich immer gründerabhängig sozusagen, ne? Und auch vielleicht abhängig von der Region, wie sich Gründer auf einlassen wollen. Es ist halt nur, man kann eigentlich immer davon ausgehen, besonders im Bereich im Finanzsektor, dass Regulierung unglaublich einen hohen Stellenwert hat. Und wenn man sich nicht von Tag 1 darum kümmert und das ernst nimmt, dann wird es vielleicht kurzfristig Erfolge geben, aber mittelfristig und langfristig wird ein Fintech darunter leiden. Oder das sehen wir auch immer wieder, wenn es dann auf einmal KYC oder Anti-Money-Laundering nicht ernst genommen wurde, dann ist auf einmal 2-3 Jahre später von einem Tag auf den nächsten wird das Startup zugeschlossen. Das heißt, ja, am Anfang, deswegen, man muss es ernst nehmen, dann geht's gar nicht, kann man gar nicht drum herum. Jeder, der das nicht macht, würde ich sagen, ist eher töricht. Deswegen würde ich jetzt weniger von einem Trend sprechen. Ich glaube, da einfach sagen, jeder gute Gründer nimmt es ernst. Full stop.
Ich glaube, das ist ein guter Full stop und auf jeden Fall kann man definitiv sagen, für den langfristigen Erfolg notwendig und gut, dass man da hinschaut. Ich schaue gerade nochmal so ein bisschen in die Shownotes rein. Wir haben ja gesagt, wir gucken uns ein paar Trends an. Jetzt haben wir das, glaube ich, schön thematisch eingebettet. Ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen Krypto angeguckt, Mobile Banking. Wir haben so ein bisschen im Infrastrukturbereich auf Investing oder Brokerage as a Service geschaut. Gibt es irgendwie noch weitere Themen, die du da in der Liste vermisst? Oder wenn du nach vorne blickst, wo du gerade viel Bewegung am Markt wahrnimmst oder was vielleicht auch an Pitch-Decks bei euch gerade auf dem Tisch liegt?
Sicher. Ich rede natürlich immer eher über Growth Stage, ne? Muss man schon so ein bisschen, weil es immer ein Unterschied ist, ob man über ganz Early Stage oder Growth Stage spricht. Aber ein Thema, was egal welche Stage betrifft, ist wirklich sagen, Stablecoins. Oder das ist schon, man hat ja lange darauf gewartet, diese Adoption von Web 2 to Web 3 sozusagen, weil es einfach gewisse Killer-Apps bedarf oder Anwendungen, die einfach müssen 10-mal günstiger sein, 10-mal schneller als TradFi, damit sich überhaupt lohnt, da zu wechseln. Warum soll ich zum Beispiel eine tokenized Aktie kaufen mit teuren Transaktionskosten, wenn ich für 1 Euro bei Trade Republic eine Aktie kaufen kann. Deswegen, aber jetzt mit Stablecoins ist jetzt wirklich eine der ersten Anwendungen geschaffen, die wirklich angekommen ist, halt 10-mal günstiger und schneller als ein regulärer Geldtransfer durch Banken. Wir haben jetzt die rechtliche Sicherheit durch MiCA in Europa mit Trump. Gibt es auch keine rechtlichen Einschränkungen mehr in den USA. Das Stablecoins sind echter Hype momentan und jetzt nicht zuletzt durch die Akquisition von Bridge durch Stripe für 1,1 Milliarden Dollar, deren Kunden sozusagen Krypto- oder Stablecoin-Zahlungen zu ermöglichen. Das ist ein absoluter Trend in jeder Stage in Fintech, würde ich sagen. Und da gibt es sehr viele Pitch-Decks, die wir gerade auch erhalten.
Richtig spannend. Und was ich da toll finde, also ich teile deine Einschätzung komplett. Was man auch sieht, ist, dass der Markt, also jetzt gesprochen mal für die großen Payment-Schemes, die sind auch mittendrin kooperieren. Also man sieht, dass das eigentlich auch recht schnell sich nicht nur in der Nische, also jetzt quasi DeFi im Blockchain-based Environments durchschlägt, sondern eigentlich gerade as we speak am Massenmarkt ankommt, finde ich auch richtig, richtig spannend. Vielleicht eine Nachfrage, wie schätzt du in dem Kontext, müssen kein oder gerne keinen Deep Dive machen, aber wie schätzt du in dem Kontext den digitalen Euro ein, vor allem den digitalen Retail-Euro, der irgendwie so da so ein bisschen dahin vegetiert, ist ein böses Wort, aber ich lasse es mal so stehen und alle irgendwie große Fragen haben, was soll der machen?
Ich meine, es wäre sozusagen government-backed Stablecoin. Ich hab, um ehrlich zu sein, bestimmt habe ich ja nichts mehr davon gehört. Deswegen macht es Sinn, aber dass es vielleicht auch einen regulierten Stablecoin gibt und nicht nur sozusagen private. Es belebt definitiv das Geschäft, wenn es so einen gibt, aber sonst, ich habe ewig mich nicht mehr damit beschäftigt, weil ich habe es auch nicht mehr gehört. Weißt du mehr? Kommt es?
Fair enough. Ich glaube, man ist so weit, dass es in einer Form kommen wird. Ich bin jetzt auch ein paar Monate nicht mehr up to date. Also was ich grundsätzlich gut finde, ist, dass sich, wenn du es jetzt aus einer Digitalisierungskammer betrachtest, dass sich die Zentralbanken damit beschäftigen. Ich glaube, die USA, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ich glaube, die haben sich jetzt eher wieder davon verabschiedet. Ich glaube, ich bin gespannt, wo das dann seinen Platz im Markt finden wird, aber ich glaube, dazu könnten wir eine eigene Session machen und wir haben ja auch noch einen Schwester-Podcast, der sich viel darum kümmert. Deswegen, Tom, ich könnte noch Stunden mit dir wirklich so weiterquatschen, es macht richtig Spaß. Lass uns da mal einen Punkt machen und das vielleicht an einer anderen Stelle nochmal zum ein oder anderen Thema vertiefen. Was mich interessieren würde, gerade wenn ich viel mit unseren Fintech-Gründerinnen und Gründern in der Bubble in Berlin spreche, wir haben so ein bisschen das Funding-Environment uns angeguckt, zu so der Entwicklung so ab 2017 grob. Ist der große Fintech-Hype vorbei? Siehst du das auch irgendwie oder sagst du, nee, läuft irgendwie schon noch weiter, aber sozusagen, es ist nicht mehr so viel Bass drinnen, sage ich mal, gefühlt, wie es vielleicht vor ein paar Jahren war, auch wenn natürlich, obwohl krasse technische Neuerungen kommen, wie mit Circle, Stablecoins und anderen Playern, wie ist so deine Gesamteinschätzung zum Fintech-Markt?
In den Finanzinstitutionen sind ja wahrscheinlich der größten Finanz- oder Wirtschaftszweige überhaupt. Deswegen mache ich mir keine Sorgen, dass es immer noch eine Fintech eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Es war, wie du gesagt hast, es ist halt unglaublich viel Geld vor einigen Jahren in Fintech geflossen, wo sich Leute verbrannt haben, wo die Fintechs erstmal in die Bewertung reinwachsen müssen, wo es viele Geschäftsmodelle gab, die vielleicht hätten kein Funding erhalten sollen. Das heißt, es kommt immer in Wellen, in Waves und ich bin fest davon überzeugt, dass es bald wieder losgehen wird. Oder es hat ja nie kein Funding für Fintechs geben. Ich bin jetzt runtergegangen und es wird dann wahrscheinlich in 2-3 Jahren wieder aufgeben. Ich bleib bullish und wir sind auf jeden Fall mit Speedinvest fest davon überzeugt, das Fintech-Team wird nicht eingestampft, sondern wir investieren weiter Monat für Monat und we are open for business.
Das ist schön zu hören und glaube ich auch good to hear für unsere Zuhörer und ich glaube, wir werden auch, ich auf alle Fälle, glaube ich auch beobachten, wie ihr euer Portfolio weiterentwickelt. Ihr habt ja da wirklich spannende Themen drinnen in unterschiedlichen Stages. Jetzt hast du es gerade angesprochen, ihr werdet den Fintech-Raum weiterentwickeln. Ich sage schon mal an der Stelle danke an alle, die heute zugehört haben. Tom, dir gehört das Schlusswort und du bist frei in dem, was du sagst, aber vielleicht möchtest du ja irgendwie an die Fintech-Gründerinnen oder die es gerade machen wollen, vielleicht auch noch einen finalen Tipp mitgeben oder ihnen, was du ihnen ans Herz legen möchtest, wenn es in das Thema Funding reingeht?
Es ist immer schwierig, generischen Advice zu geben, weil jedes Fintech ist anders. Und ich sehe es jetzt nur gerade, wir Raise natürlich unterstützen unsere eigene Portfolio-Companies. Definitiv nicht zu spät anfangen. Diese Prozesse dauern deutlich länger als noch vor 1, 2, 3, 4, 5 Jahren. Und vielleicht auch, was ich gesehen habe, ja, muss ich leider anschnallen, was Bewertungen angeht. Lieber keine Bewertung vorgeben oder keine Guidance geben, damit man wirklich keine Investoren frühzeitig aus dem Prozess entfernt, sondern sowas wahrscheinlich Bewertung spät, sehr spät halt erst diskutieren. Aber ansonsten ist es immer super bespoke, solche Ratschläge müssen bespoke gegeben werden. Ich würde als Abschluss eher sagen, mehr Payment und Banking Podcast hören, um was zu lernen. Ich finde, ihr macht einen super Job. Ich bin ein Fanboy und ja, macht weiter so. Das kann ich an euch weitergeben, zumindest.
Tom, I'm blushing. Danke für die Blumen. Es hat viel Spaß gemacht, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke dir für deine Zeit. Ich sage auf Wiederhören nach Hause in die Wohnzimmer oder an die Joggingrouten, wo ihr uns auch immer gerade hört. Und wir hören uns zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kevin.